Theodor Storm, der Spiegel des Cyprianus. Das Grafenschloss, eigentlich war es eine Burg, lag frei auf der Höhe. Uralte Föhren und Eichen ragten mit ihren Wipfeln aus der Tiefe, und über ihnen und den Wäldern und Wiesen, die sich unterhalb des Berges ausbreiteten, lag der Sonnenglanz des Frühlings. Drinnen aber waltete Trauer, denn das einzige Söhnlein des Grafen war von unerklärlichem Siechtum befallen, und die vornehmsten Ärzte, die herbeigerufen wurden, vermochten den Ursprung des Übels nicht zu erkennen. Im verhangenen Gemache lag der Knabe schlafend mit blutlosem Antlitz. Zwei Frauen saßen je zu einer Seite des Bettes, mit dem gespannten Blick der Sorge ihn betrachtend. Die eine alt, in der Kleidung einer vornehmeren Dienerin, die andere unverkennbar die Dame des Hauses, fast jung noch, aber die Spuren vergangenen Leides in dem blassen, gütevollen Angesicht. In den schönsten Tagen ihrer Jugend hatte der Graf um sie, das wenig begüterte Fräulein, geworben, aber da schon nichts mehr fehlte als das ausgesprochene Wort, hatte er sich abgewandt. Eine reiche, schöne Dame, die dem armen Fräulein den stattlichen Gemahl und dessen Herrschaft neidete, hatte den leichtblütigen Mann in ihrem Liebesnetz verstrickt. Und während diese als Herrin in das Grafenschloss einzog, blieb die Verlassene in dem Witwenstübchen ihrer Mutter. Aber das Glück der jungen Gräfin hatte keinen Bestand. Als sie nach Jahresfrist dem kleinen Kuno das Leben gegeben, wurde sie von einem bösen Kindbettfieber hingerafft. Und als wiederum ein Jahr vorbei war, da wusste der Graf für sein verwaistes Söhnlein keine bessere Mutterhand als die, welche er einst verschmäht hatte. Und sie, mit ihrem stillen Herzen, vergab ihm alle Kränkung und wurde jetzt sein Weib. So sah sie nun sorgend und wachend bei dem Kinde, ihrer einstigen Nebenbuhlerin. »Er schläft jetzt ruhig«, sagte die Alte. »Frau Gräfin sollten auch ein wenig ruhen.«
»Nicht doch, Amme«, erwiderte die sanfte Frau, »ich bedarf's noch nicht. Ich sitze hier ja gut in meinem weichen Sessel.«
»Aber die vielen Nächte durch. Es ist doch nimmer ein Schlaf, wenn der Mensch nicht aus den Kleidern kommt.« Und nach einer Weile setzte sie hinzu, »es hat nicht immer solche Stiefmütter gegeben hier im Schloss.«
»Du musst mich nicht so loben, Amme.
Kennt ihr denn nicht die Geschichte von dem Spiegel des Cyprianus?« sagte wiederum die Alte, und als die Gräfin es verneinte, fuhr sie fort, »so will ich sie euch erzählen. Es hilft, die Gedanken zu zerstreuen. Und seht nur, wie das Kind schläft. Der Atem geht ganz ruhig aus dem kleinen Munde. Nehmt doch dieses Kissen unterm Kreuz und nun die Füße auf den Schemel hier. Und nun wartet ein Weilchen, dass ich mich recht besinne.« Dann, als die Gräfin sich in die Kissen gesetzt und ihr freundlich zugenickt hatte, begann die erfahrene Dienerin des Hauses ihre Erzählung. »Vor über 100 Jahren hat einmal eine Gräfin in diesem Schlosse gelebt. Die ist von allen Leuten nur die gute Gräfin genannt worden. Der Name hat auch recht gehabt, denn sie ist demütig in ihrem Herzen gewesen und hat die Armen und Niedrigen nicht gering geachtet. Aber eine frohe Gräfin ist sie nicht gewesen. Wenn sie unten im Dorf hilfebringend in die Wohnungen der Kinder gegangen, so hat sie mit dem Leid auf die Häuflein der Kinder geblickt, die ihr oft den Eingang in die niedrigen Türen versperrten, und dabei gedacht, was gäbst du nicht hin um ein einziges solcher pausbäckiger Engelein? Denn schon 10 Jahre lebte sie mit ihrem Gemahl, aber ihre Ehe blieb ungesegnet. Auch war ihr nicht, wie euer Gnaden, ein mutterloses Kind vom Herrgott in den Arm gelegt, dem sie den Schatz ihrer Liebe hätte beschenken können. Der Graf, sonst ein gerechter Mann
und der guten Gräfin in Treue zugetan, hatte begonnen, mitunter finster dreinzusehen, dass ihm der Erbe seiner großen Herrschaft noch nicht geboren wurde.
»Nun, lieber Gott«, unterbrach sich die Erzählerin, »den Reichen fehlt's, und die Armen wünschen oft vergebens, dass sie von ihrem Häuflein ein Englein oder zwei im Himmel hätten, die droben für sie beten könnten.«
»Erzähle weiter«, bat die Herrin, und die Alte fuhr fort.
»Es ist in der letzten Zeit des großen Krieges gewesen, und das Schloss hier noch oft von Feindes- und Freundesdroben überzogen worden. Da hat es sich eines Tages begeben, dass ein alter Arzt, der mit den Schweden ins Land gekommen, bei einem Gefecht dort hinten an dem Walde von einer kaiserlichen Kugel verwundet worden, während er, des Ausgangs harrend, bei seinem Theriakskasten Wache hielt. Der Mann, welcher Cyprianus geheißen, ist hier ins Schloss getragen und, obwohl die Herrschaft gut kaiserlich gewesen, von der guten Gräfin mit großer Hingebung gepflegt worden. Sie hatte eine glückliche Hand gehabt, doch viel Zeit ist darüber hingegangen. Der Friede ist schon geschlossen gewesen, als sie oft noch in dem kleinen Wirtsgärtlein hinter dem Schloss an der Seite des genesenden Greises auf- und abgewandelt ist und seinen Reden von den Kräften und Geheimnissen der Natur gelauscht hat. Manchen Wink und manches Heilmittel aus den Kräutern der Berge hatte er angegeben, das später ihren Kranken zugute kommen konnte. Und so ist allmählich zwischen der schönen Frau und dem alten weißen Meister eine gegenseitige, dankbare Freundschaft entstanden. Um diese Zeit ist auch der Graf, welcher seit einem Jahr in der Armee des Kaisers mit zu Felde gelegen, auf sein Schloss zurückgekehrt. Als nun die erste Freude des Wiedersehens vorüber war, glaubte der Arzt mit seinen forschenden Augen den Zug eines stillen Kummers in dem Gesicht der guten Gräfin zu erkennen. Doch die Bescheidenheit des Alters hatte immer noch eine Frage darüber auf seinen Lippen zurückgehalten. Als er aber eines Tages ein Weib von den schwarzen fahrenden Leuten, die derzeit unter ihrem Herzog Michel durch das Reich zogen, aus ihrer Kammer schlüpfen sah, da hat er abends beim Lustwandeln in dem Gärtlein ihre Hand genommen und ihr eindringlich zugeredet. »Ihr wisset, gnädige Gräfin, ich trage ein väterliches Herz zu euch. So sagt mir nun auch, was ließet ihr um Mitte, als der Herr sein Schläfchen tat, die arme Heidin in eurer Kammer?« Die gute Gräfin erschrak, aber als sie in das milde Gesicht des Greises sah, da sprach sie, »Ich habe ein großes Leid, Meister Cyprianus, und möchte wissen, ob noch eine Zeit kommt, wo es von mir genommen wäre.« »So öffnet mir euer Herz«, entgegnete er, »vielleicht, dass ich besseren Rat weiß als jene fahrenden Leute, die wohl den Betrug der Leichtgläubigen, aber keineswegs die Zukunft verstehen.« Auf diese Worte hatte die Gräfin dem alten Meister ihren Kummer vertraut und wie sie durch ihre Kinderlosigkeit sogar das Herz ihres Gemahls zu verlieren fürchtete. Sie gingen währenddessen an der Umfassungsmauer des Gärtleins entlang, und Cyprianus schaute über die unterliegenden Wälder hinaus, auf die schon der rote Abendschein sich legte. »Die Sonne scheidet«, sprach er, »und wenn sie morgen emporsteigt, so muss sie mich auf der Reise nach meinem Heimatland sehen. Aber ich schulde euch Leben und Gesundheit, und so will ich denn gebeten haben, wollet eine Dankesgabe, die ich durch sichere Hand aus der Heimat euch senden werde, nicht verschmähen.« »So müsst ihr wirklich fort, Meister Cyprianus«, rief die trauernde Frau, »da wird mein liebreichster Tröster mich verlassen.« »Klagt nicht darüber, Frau Gräfin«, entgegnete er, »die Gabe, von der ich sprach, ist ein Spekulum, zu Deutsch ein Spiegel, unter sonderer Kreuzung der Gesterne und in der heilbringendsten Zeit des Jahres gefertigt. Wollet ihn in eure Kammer stellen und dort nach der Frauenart gebrauchen. so dürfte er euch bald bessere Kunde bringen als die trügerischen Leute der Heide.« »Man hält mich«, setzte der Greis geheimnisvoll lächelnd hinzu, »in meiner Heimat nicht für unkundig der Dinge der Natur.« Die Erzählerin unterbrach sich. »Ihr wisset wohl, gnädige Gräfin, dass der Name Cyprianus später im ganzen Norden als eines mächtigen Zauberers bekannt geworden ist. Die Bücher, die er geschrieben hat, hat man nach seinem Tode in dem unterirdischen Gewölbe des Schlosses an Ketten gelegt, weil man geglaubt hat, sie seien böse, das Heil der Seele gefährdenden Dinge wären darin enthalten. Aber die das getan, haben sich geirrt. Oder sie sind selbst nicht reinen Herzens gewesen, denn, wie Cyprianus während seines Aufenthalts in diesem Hause oft gesagt haben soll, die Kräfte der Natur sind niemals böse in gerechter Hand. Aber ich will in meiner Geschichte fortfahren. Einige Monde später, nachdem der Meister unter trostvollem Zuspruch an die beiden Ehegatten das Schloss verlassen hatte, hielt eines Tages ein Wägelchen mit einer großen Holzkiste auf dem Hof, und da der Graf und seine Gemahlin, welche in der Mittagsstunde müßig am Fenster gestanden, von Neugier getrieben hinabgegangen waren, ward ihnen von dem Fuhrmann ein auf Pergament geschriebener Brief des Cyprianus überreicht. Die Kiste aber enthielt die bei seinem Abschied verheißene Dankesgabe. »Möge«, so lautete das Schreiben, »möge dieser Spiegel so viele Tage der Freude eurem Leben zulegen, als er mich Stunden heiligster Arbeit gekostet hat. Wollet aber nicht wissen, das Letzte in allen Dingen steht allzeit in der Hand des unergründlichen Gottes. Nur eines ist zu verhüten. Niemals darf das Bild einer argen Tat in diesen Spiegel fallen. Die heilsamen Kräfte, welche bei seiner Anfertigung mitgewirkt haben, würden sich sonst in ihr Widerspiel verkehren. Insbesondere möchte den Kindern, so das walte Gott, euch bald umgeben werden, daraus eine tödliche Gefahr erwachsen. Und nur eine Sühne aus des Übelstäters eigenem Blut entsprossen, vermöchte die Heilkraft des Spiegels wiederherstellen. Allein die Güte eures Hauses ist so groß, dass solches nicht geschehen kann. Und somit wollet in Hoffnung und Vertrauen diese Gabe aus der Hand eines dankbaren Freundes empfangen. Und wie der Meister es gewollt, in Hoffnungen und Vertrauen empfingen die Ehegatten sein Geschenk. Als die Kiste in den Flur getragen und geöffnet war, zeigte sich zuerst sein Gestell, künstlich in Bronze gearbeitet. Dann hob man den Spiegel heraus, ein hohes, schmales Glas von einem wunderbar bläulichen Lichtglanz. »Ist es nicht, mein Gemahl?« rief die Gräfin, die einen Blick hineingeworfen, »als liege da drinnen die abgespiegelte Welt in sanftem Mondenschein?« Der Rahmen war von geschliffenem Stahl, in dessen tausend Facetten der gefangene und gebrochene Lichtstrahl wie in farbigem Feuer blitzte. Bald war das schöne Werk in dem Schlafgemach der Eheleute aufgestellt, und an jenem Morgen, während die Dienerin ihr das blonde Haar strählte oder die seidene Flechte in einem Knoten löste, saß die gute Gräfin mit gefalteten Händen vor dem Spiegel des Cyprianus und schaute andächtig und voll Hoffnung in ihr eigenes liebes Antlitz. Wenn aber die Frühsonne auf die Facetten des Rahmens leuchtete, dann saß das Bild der schönen Frau wie in einem Kranz von Sternenfunken. Oft nach seinem ersten Gang durch Feld und Wald trat ihr Gemahl wieder in das Schlafgemach und lehnte schweigend hinter ihrem Stuhl, und wenn sie ihn dann im Spiegel sah, so meinte sie jedes Mal, dass seine Augen weniger finster blickten. Eine geraume Zeit war vergangen,
als die Gräfin eines Morgens, da die Kammerzofe sie schon verlassen, im Vorübergehen noch einen Blick in den Spiegel tun wollte. Aber es schien ein Hauch auf dem Glas, so daß sie ihr Antlitz nicht deutlich zu sehen vermochte. Sie nahm ihr Schweißtüchlein und suchte es fortzuwischen, aber es half nichts. Und sie sah nun wohl, dass es nicht ober, sondern innerhalb des Glases war. Näherte sie sich dem Spiegel, so trat ihr Antlitz klar daraus hervor. Wenn sie aber weiter zurücktrat, so schwamm es wie ein rosiger Dunst zwischen ihr und ihrem Spiegelbild. Sinnend steckte sie ihr Tüchlein ein und ging den Tag über schweigend und voll stiller Ahnung im Haus umher, so daß ihr Gemahl, der ihr im Korridor begegnete, ausrief: »Was lächelst du denn so selig, Herzensfrau?« Sie schwieg aber noch immer und legte nur die Arme um seinen Hals und küssten ihn. Tag für Tag aber, wenn ihr Gemahl und die Dienerin sie verlassen, stand sie in der Einsamkeit vor dem Spiegel des guten Meisters, und mit jedem Morgen sah sie das Rosenwölkchen deutlicher hinter dem Glas schwimmen. So war der Mai gekommen, und von draußen aus dem Gärtlein wehte der Veilchenduft durchs offene Fenster. Da trat die gute Gräfin eines Morgens wieder vor den Spiegel. Kaum hatte sie hineingeblickt, da brach ein »Ach« des Entzückens aus von ihren Lippen, und ihre Hände fuhren nach dem Herzen, denn in der Frühlingssonne, die hell in den Spiegel leuchtete, erkannte sie deutlich ein schlummerndes Kinderantlitz, das aus dem Rosenwölkchen blickte. Mit verhaltenem Abend stand sie. Sie konnte sich an dem Anblick nicht ersättigen. Da hörte sie von draußen von der Brücke Hörnerschall, und sie entsann sich, es müsse ihr Gemahl sein, der von der Jagd zurückkehrte. Sie schloss die Augen und blieb wartend stehen, bis er, gefolgt von seinem Hunde, zu ihr ins Gemach trat. Dann umfing sie ihn mit beiden Armen, und in den Spiegel zeigend sprach sie leise: »Dich grüßt der Erbe deines Hauses.« Nun hatte der gute Graf auch das kleine Antlitz in dem Rosenwölkchen erkannt, aber der Freudenblitz aus seinen Augen verschwand auf einmal, und die Gräfin sah im Spiegel, wie er erblaßte. »Siehst du es denn nicht?« flüsterte sie. »Ich sehe es freilich, Herzensfrau«, erwiderte er, »aber es erschreckt mich, dass das Kindlein weint.« Sie kehrte sich zu ihm und wiegte das Haupt. »Du törichter Mann«, sprach sie, »es schlummert, es lächelt ja im Traum.« Und so blieb es mit den beiden. Er ging in Sorge, sie aber rüstete heiteren Sinnes mit ihrer Schaffnerin die Wiege nebst Daunenkissen und den kleinen zarten Gewänder für den künftigen Erben des Hauses. Mitunter, wenn sie vor den Spiegel stand, streckte sie wohl wie in traumhafter Sehnsucht ihre Arme nach dem Rosenwölkchen aus. Aber wenn dann ihre Finger an die kalte Spiegelfläche stießen, so ließ sie die Arme wieder sinken und gedachte an ein Wort des Cyprianus: »Es will alles seine Zeit.« Auch ihre Stunde kam. Das Wölkchen im Spiegel verschwand, und stattdessen lag ein rosiger Knabe auf dem weißen Leintuch ihres Bettes. Das gab große Freude im Schloss und drunten im Dorf. Und als der gute Graf morgens durch seine lachenden Fluren ritt, da ließ er dem wiehernden Goldfuchs die Zügel schießen und rief es jubelnd in den Sonnenschein hinaus: »Mir ist ein Sohn geboren.« Nachdem die Gräfin als Sechswöchnerin ihren Kirchgang gehalten, sah man sie wieder an warmen Sommertagen in die Kätnerhäuser des Dorfes gehen, nur dass sie jetzt nicht mehr in Leid auf die Bauernkinder herabsah. Sie stand oft lange und bückte sich zu ihnen und wies sie an in ihren Spielen, und wo sie einen recht kräftigen Jungen sah, da dachte sie auch wohl, der meine ist ihm noch über. Aber, wie Cyprianus geschrieben, das Letzte ruht in der Hand des unerforschten Gottes.